Hallo ihr Lieben, bevor diese Folge jetzt gleich starten wird, hier eine kleine Nachricht dazu. Leider Gottes ist bei der Aufnahme ein bisschen was schiefgegangen. Veros Tonspur klingt deshalb leider nicht so gut wie sonst. Ihre wunderschöne Stimme kommt diesmal nicht ganz so zur Geltung, wie sie es sonst tut. Das tut uns natürlich wahnsinnig leid. Wir haben trotzdem versucht, das Beste daraus zu machen. Ich hoffe, es ist für euch anhörbar. Inhaltlich ist Vero natürlich on point wie eh und je. Bitte verzeiht uns unseren kleinen Fauxpas und viel Spaß bei der Folge.
Hier sehen wir zwei Weibsbilder in ihrem natürlichen Habitat. Sie leben in einer Symbiose und stärken sich so gegenseitig.
Vibes, Bilder von Bitches und Queens.
Die Queens sind wieder da, grüß Gott.
Hallo, hallo, hallo.
Hallo, hallo, hallo. Es ist wieder so weit, es gibt eine neue Folge Vibesbilder.
Juhu.
Alle zwei Wochen treffen sich die Vero und ich und eine hat immer eine Biografie recherchiert von einer Frau, Frau mit Sternchen, aus egal welchem Jahrhundert, egal welchem Kontinent und die andere weiß nicht, was sie erwartet. Das ist so unser Grundkonzept.
Genau, die andere darf sich einfach freuen und zuhören und reagieren. In diesem Fall bin das heute ich und danach sprechen wir über ein Thema, das irgendwie inspiriert von der Biografie ist. Kann tagespolitisch aktuell sein, muss aber nicht, kann feministisch sein, muss aber nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das uns irgendwie bewegt.
Genau, genau. Ich wollte mal was Neues sagen, mir ist nichts anderes eingefallen.
Manche Dinge bleiben so, wie sie immer sind. Wie zum Beispiel, dass mir gegenüber die wunderbare Stefanie sitzt. Ich sehe gerade so ihr halbes Gesicht, das von einem Spuckschutz verdeckt ist. Aber genau. Ihr Lächeln ist schön
Spuckschutz.
Wie je.
Nennen wir es Popschutz, das klingt nicht so, als hätte ich so eine feuchte Aussprache.
Entschuldigung, ein Popschutz.
Ja, und mir gegenüber sitzt die wunderbare, fröhliche und noch ein bisschen müde, Vero.
Bisschen müde. Es ist nicht nur die Müdigkeit, die ihr hört, sondern meine Stimme ist tatsächlich etwas angeschlagen. Aber klingt gar nicht so schlecht, finde ich. Solange ich nicht die ganze Zeit husten muss,
geht's eigentlich. Klingt verrucht.
Es verrucht, ja. Heute ist eure Vero für euch da.
Ja, hallo, schöne Frau.
Dann legen wir los. Fangen wir an mit unserem Jingle.
Mesdames et Messieurs, nun zum Porträt eines Frauenzimmers, einer Weibsperson, einer Everstochter.
Unser heutiges Weibsbild galt als die schnellste Frau der Welt. Sie ist für mehrere Länder in unterschiedlichen Disziplinen angetreten, war Olympiasiegerin, hat 20 Weltrekorde aufgestellt und durch ihren tragischen Tod schaffte sie es später am Ende ihres Lebens erneut nochmal in die internationale Presse. Allerdings nicht nur wegen des Verbrechens, dessen Opfer sie wurde, sondern wegen einer ganz anderen Sache, ihrem vermeintlichen Doppelleben. Heute werden wir über das abwechslungsreiche Leben voller Höhen und Tiefen von Stella Walsh sprechen. Stanislava Walasiewicz, wie sie von Geburt an hieß, wurde 1911 in einem kleinen Dorf Rypin im heutigen Polen geboren. Damals war das das Weichselland, also eine westliche Provinz des russischen Kaiserreichs.
Mhm.
Kurz nach ihrer Geburt, circa 15 Monate danach, zieht ihre Familie nach Cleveland, Ohio. Sie gehen eben nach Amerika auf der Suche nach medizinischer Betreuung bzw. Behandlung für Stanislava, die es in Polen so nicht gab. Die Familie änderte Nachnamen auf Walsh, um einfach besser ausgesprochen werden zu können, und Stanislava wird ab sofort Stella gerufen. Ihr Vater arbeitet in einem Stahlwerk, sie besucht die Schule, die Highschool in den 1920er Jahren und da stellt sich schon heraus, dass sie eine herausragende Athletin ist. Sie ist sehr gut im Speerwurf, im Diskuswerfen, im Sprint, aber auch zum Beispiel im Baseball, wo sie im Jungsteam mitspielt als Mädchen.
Okay, Baseball in den 20er Jahren kann ich mir gut vorstellen in Amerika, aber Diskuswurf und Speerwurf habe ich in meiner Schulzeit nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, du warst wahrscheinlich auch nicht im Leichtathletik-Team.
Ich war auch nicht in den 20er Jahren unterwegs, auch wenn sich meine Stimme heute vielleicht so anhört.
Ja, in den 20er Jahren hat die Vera schon dann drauf gemacht. Sie kratert noch immer nach. Wo ist denn denn wieder in den 20er Jahren so gesehen?
Na, kannst du dir vorstellen.
Sie war auch sehr groß, 1,75 groß, sehr muskulös und stämmig gebaut, eben eine richtige Sportlerin, mit einem sehr breiten Nacken. Sie hat dann auch den Spitznamen Bull Montana bekommen, was auch auf einen Baseballspieler zu der Zeit, der auch so einen starken Nacken hatte, angespielt hat. Ich meine, dieser Spitzname ist vielleicht sogar noch so ein bisschen anerkennend ihrer sportlichen Leistung gegenüber. Prinzipiell kann man aber davon ausgehen, dass sie aufgrund ihres Äußeren schon damals Hänseleien ausgesetzt war, schon als Kind. Weil sie so groß ist, weil sie so muskulös ist, weil sie nicht besonders weiblich aussieht, was auch immer man halt irgendwie so als weiblich, unter weiblich versteht. Ne? Mhm. Es gibt immer wieder Vergleiche, dass sie aussieht wie ein Mann und dass sie ist wie ein Mann. Und es geht mehr so in diese Lookism-Sexism-Richtung, wie sie gehänselt wird.
Ich verstehe, okay.
Sie lebt dann auch später sehr zurückgezogen. Aber der Sport ist ihre große Kraftquelle und ihre große Motivation, wo sie auch diese Dinge eher dann wieder vergessen kann. Mit 17 Jahren qualifiziert sie sich für das US-Olympia-Team, aber weil sie eben noch polnische Staatsbürgerin ist, darf sie nicht mitmachen. Sie nimmt dazwischen einen Job bei der Railroad Company ihrer Heimat an. Die will sich ihren Ruf als so schnelle Frau und Sportlerin zunutze machen, um ihre schnellen Züge zu promoten. Aber auch umgekehrt wird auch ihr Ruf dadurch gefestigt, durch diese Werbung der Railroad Company. In den 30er Jahren beginnt dann so ihre Hochzeit, ihre sportliche. Sie läuft von Rekord zu Rekord. Sie überbietet ihre eigenen Rekorde teilweise mehrmals pro Woche. Sie hat innerhalb von einer Woche 3 Weltrekorde 1930 aufgestellt. Mhm. Im Weitsprung, im Sprint bei 60 Yards, 100 Yards, 200 Yards. Ihr Vorsprung bei den Läufen ist teilweise so groß gegenüber den anderen Frauen, dass sie sich vor der Ziellinie noch umdrehen kann, um zu schauen, wo die anderen bleiben und dann trotzdem noch gewinnt, wenn sie ins Ziel läuft.
Wow.
Also sie ist wirklich um vieles schneller und athletischer als ihre Konkurrenz.
Crazy. Das musst du dich auch mal trauen, oder? Dass du so sicher bist. Also,
ja, voll. Wo sonst denn? Wie schon gesagt, insgesamt wird sie 20 Weltrekorde aufstellen und sie schlägt sowohl Frauen als auch Männer in Wettbewerben. Sie selbst sagt einmal, ihr Geheimrezept wäre folgendes. Ich gehe immer um 10 Uhr abends schlafen, ich bin nie nervös und ich werde nicht von den temperamentvollen Stürmen heimgesucht, wie sie bei Frauen angeblich immer auftauchen.
Ah je, das klingt aber schon sehr nach Männersprache, oder?
Ja.
So als hätte man ihr das so eingepflanzt, irgendwie so ein bisschen.
Ja.
Ja, du weißt schon, dass Frauen sehr emotional sein können und von Stürmen angewandelt werden.
Oh, immer dieser scheiß Emanzen!
Jetzt sind wir im Jahr 1932 und in diesem Jahr findet in Los Angeles eine Olympiade statt. Und natürlich war der US-amerikanische Leichtathletikverband sehr stark daran interessiert, dass Walsh bei den Olympischen Spielen da teilnimmt für das US-amerikanische Team. Mhm. Aber die Ausnahmesprinterin muss davor noch eingebürgert werden. Walsh verweigert allerdings die Annahme der US-amerikanischen Staatsbürgerschaft. Der Grund ist aber nicht, dass sie diese Staatsbürgerschaft nicht möchte, sondern dass sie eine Anstellung bei einem Sport- und Freizeitzentrum in Aussicht hat. Zu der Zeit konnten Profisportler, glaube ich, auch noch nicht so wirklich von dem Sport leben. Profisportlerinnen schon gar nicht. Das ist ja bis heute irgendwie ein Thema, aber damals ist der Frauensport ganz, ganz jung und dass man einfach nur von einer Sportlerinnenkarriere leben kann, ist total illusorisch. Und sie hat eben einen aber sportlichen Nebenjob in Aussicht.
Okay.
Bei den Olympischen Spielen ist aber der Amateurstatus die Voraussetzung für eine Olympiateilnahme. Das heißt, dieser Job könnte ihr als sportverwandter Beruf angehängt werden und das wäre ein Verstoß gegen die Regelung und dann hätte sie deshalb nicht teilnehmen können. Aber der Berichterstattung war das ziemlich wurscht. Die hatten sich das Urteil gebildet, dass Walsh sich nicht mit US-amerikanischen Werten identifiziert und dass sie nur für sich selbst gewinnen will und dass sie keine patriotische Gesinnung hat und dass man sie eigentlich ganz von Olympia ausschließen sollte. Das war so der Tenor in der Presse. Mhm. Sie tritt dann eben für Polen an und auf 100 Meter gewinnt sie die Goldmedaille. Sie ist also jetzt Olympiasiegerin.
Juhu!
Juhu! Mit einer Weltrekordszeit von 11 Sekunden 9, also 11,9 Sekunden. 4 Jahre später tritt sie wieder bei der Olympiade an. Wir haben jetzt das Jahr 1936. Weißt du, in welchem Land, in welcher Stadt die Olympischen Spiele 1936 stattgefunden haben?
Ja, in Deutschland, ne?
Genau, das waren die Nazi-Spiele. Sie ist auch dabei, 1936 in Berlin, und sie wird im 100-Meter-Finale von der US-Amerikanerin Helen Stevens besiegt. Die ist auch 18 Jahre erst alt, sie ist jünger als Walsh. Und in Nazi-Deutschland wird eben Stevens wegen ihrer blonden Haare und ihrer blauen Augen viel mehr gefeiert als Stella. Im Gegenteil, Stella wird sogar Opfer von Antisemitismus und Ageism und Lookism.
Klar, ja. Also, dass die Deutschen zu dieser Zeit mit Polen nicht so auf gut Freund sind, das ist uns leider bewusst. Oder es ist uns zum Glück bewusst, aber die Situation war leider einfach beschissen, ja.
Ja, sie wurde da eben auch eher angefeindet, eher lächerlich gemacht, verspottet. Und das Ganze geht so weit, dass sie eigentlich nach dieser Olympiade auch ihre Karriere beenden möchte. Sie hatte davor schon irgendwie so eine Rivalität mit Helen. Da hat sie dann eben verloren und das Ganze war kein besonders erfreuliches Ereignis für sie und eigentlich wollte sie schon aufhören. Allerdings macht sie schon weiter mit Sport und in ihren 40er Jahren, was dann die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts sind, entdeckt sie noch den Fünfkampf neu für sich. Und sie hat da so eine zweite Karriere. Sie hat bei den ersten Fünfkampfwettbewerben, die es für Frauen überhaupt gab, teilgenommen und in den ersten 5 Jahren immer den Titel gewonnen. Also auch hier wieder mega erfolgreich. Und das, obwohl die meisten Konkurrentinnen, die sie hatte, zu dem Zeitpunkt, als Walsh ihre ersten Wettbewerbe in den 30er Jahren gelaufen ist, noch nicht mal auf der Welt waren.
Das ist vielleicht ein Frauenzimmer.
Ihr Traum ist allerdings trotzdem eine olympische Medaille für die USA, weil eben, dass sie nicht für die USA antreten wollte, hatte ja damals andere Gründe. Und jetzt möchte sie das unbedingt. Sie braucht dafür eine Staatsbürgerschaft und sie kriegt die dann auch 1947. Aber laut olympischem Regelwerk war es verboten, dass AthletInnen in 2 verschiedenen Staaten innerhalb einer Karriere antreten. Das heißt also, weil sie schon mal für Polen angetreten ist, darf sie, obwohl sie jetzt amerikanische Staatsbürgerin ist, wieder nicht für die USA antreten. Sie argumentiert dann noch, dass Polen ja zu diesem Zeitpunkt gar kein eigener Staat mehr ist, weil es jetzt ja zur Sowjetunion gehört. Aber damit ist sie nicht durchgekommen. Sie entdeckt aber ein weiteres Schlupfloch, und zwar, wenn Frauen durch Heirat ihre Nationalität ändern, dann dürfen sie schon nochmal für ein anderes Land antreten.
Eigenartige Regelungen da.
Ja, total, ja.
Ja, also du darfst nicht nochmal für ein zweites Land antreten, außer du machst dich von einem Mann abhängig.
Genau, wenn es aus Liebe ist,
ja, ja.
Dann ist alles anders.
Unter Anführungszeichen Liebe.
Ja, sie hat dann auch kurz vor der Olympiade nochmal die große Liebe auch gefunden. Und also gerade noch rechtzeitig vor den Olympischen Spielen 1956 in Melbourne hat sie den Ex-Boxer und Wrestler Harry Olsen geheiratet. Sie ist zu dem Zeitpunkt 45, er ist 12 Jahre jünger. Sie heiraten stilecht in Las Vegas. Allerdings die Qualifikation für Olympia läuft für sie eher schlecht. Sie kann sich nicht qualifizieren, kann nicht teilnehmen an dieser Olympiade und kurz danach trennt sie sich auch wieder von ihrem Mann. Allerdings werden sie ihr Leben lang nicht geschieden, das heißt, sie bleiben verheiratet, aber sie sind einfach wirklich nur sehr kurz zusammen.
Ja, mit 45 gegen 18-Jährige anzutreten, ist sicher auch nicht das Einfachste.
Genau, aber sie war wirklich da ein harter Knochen. Sie hat ja wirklich lange noch Sport gemacht. Ihr letztes Rennen gewinnt sie 1977 im Alter von 66 Jahren. Ne?
Was?
Bei den Olympischen Spielen in Krakau in Polen.
Crazy.
Wirklich crazy. Also sie hat wirklich jahrzehntelang war sie im Spitzensport einfach ganz weit vorne dabei. Parallel beginnt sie jetzt schon eben im Alter, sich dann für Leichtathletik-Nachwuchs einzusetzen. Sie lebt sehr zurückgezogen in Cleveland mit ihrer später pflegebedürftigen Mutter. Mhm. Sie bleibt vor allem in der polnischen Community in Cleveland schon bekannt. Sie treibt auch weiter Sport und tritt weiter gegen Männer an. Trotzdem verschwindet sie nach und nach aus der US-Öffentlichkeit, ist eigentlich nicht mehr bekannt. Sie ist dann zu dieser Zeit auch teilweise sehr arm, auf Sozialhilfe angewiesen oder schlägt sich mit sehr schlecht bezahlten Jobs durchs Leben.
Oh my God, she's gonna die!
Dieses Leben führt sie bis zum Jahr 1980. Da passiert nämlich ihr gewaltsamer Tod.
Ich hoffe echt, dass das Doppelleben, von dem du vorhin gesprochen hast, einen positiven Nebenaspekt hat. Weil es ist schon traurig, so in Armut, also nachdem du irgendwie eh so viel erreicht hast und dann halt wahrscheinlich keine Pension und eine Altersarmut einfach erreicht hast, dann nochmal gewaltsam zu enden, das ist irgendwie schon traurig.
Ja. Ja, sie wird auch mit dem Sport, obwohl sie große Erfolge gefeiert hat, auch nicht das große Geld gemacht haben. Ich glaube, das war damals einfach wirklich nicht so. Mhm. Aber wie gesagt, eben, also sie engagiert sich ja für Sport und die polnische Community und gerade bereitet sie den Empfang der polnischen Basketballmannschaft der Frauen vor. Und zu diesem Zweck muss sie jetzt noch einmal in den Supermarkt einige Dinge besorgen. Sie hat deshalb auch mehr Bargeld als üblich bei sich, weil sie eben für diesen Empfang Sachen besorgen muss. Am Parkplatz von Uncle Bill's Discount Department Store wird die zu dem Zeitpunkt 69-Jährige von zwei bewaffneten Räubern überfallen. Aber Stella ist deutlich stärker, als die beiden erwartet haben, und sie wehrt sich. Und es kommt zu einem Kampf, zu einer Rangelei. Und während dieser Rangelei löst sich ein Schuss. Die beiden Räuber waren eben bewaffnet. Der Schuss löst sich und Stella sackt in sich zusammen. Sie wird dann erst mit großen Verzögerungen in ein Krankenhaus gebracht, weil der Rettungswagen auf dem Weg zu ihr noch einen Platten hat. Also auch da geht einiges schief, bis sie endlich ins Krankenhaus kommt.
What? Das gibt's ja nicht.
Und wenig später stirbt sie im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Mhm. Der Obduktionsbericht zeigt, dass ihr Magen durchbohrt wurde, dass ihre Beckenarterie zerrissen wurde. Aber der Bericht bringt auch noch ein anderes Geheimnis ans Tageslicht.
Sie hatte männliche Geschlechtsorgane.
Guter Tipp, Vero. Also sie hatte auf jeden Fall keine weiblichen Reproduktionsorgane, also keinen Uterus, keine Eierstöcke, auch keine Vagina.
Okay.
Sie hatte einen Penis, der war aber dysfunktional und unterentwickelt.
Also sie ist intersexuell.
Genau, sie ist intersexuell.
Ah, okay.
Genau, Stella hat einen sogenannten Mosaizismus. Das heißt, dass ein Organismus aus verschiedenen Zellpopulationen besteht. Das heißt, sie hat zwar überwiegend XY-Chromosomen, aber eben auch XX-Chromosomen. Vermutlich wurde sie einfach mit nicht eindeutigen Genitalien geboren und dann als weiblich eingetragen und wurde als Mädchen erzogen, weil das zu der Zeit auch so üblich war, dass, wenn das nicht ganz klar war, dass das dann meistens als Frau eingetragen wurde. Mhm. Dieser Obduktionsbericht wird publik, und zwar am Nachmittag ihrer Beerdigung. Die Presse kriegt davon Wind und bald schon ist überall in den Schlagzeilen: Stella war in Wahrheit ein Mann, sie hat alle getäuscht, oder zumindest die Frage, hat sie denn alle bewusst getäuscht? Muss man ihr jetzt ihre Medaillen und Titel aberkennen? Nur zu dem damaligen Zeitpunkt gab es für die meisten Leute überhaupt kein Bewusstsein, dass es was anderes als Frau und Mann noch geben kann. So, ja? Also es war so, wenn sie jetzt keine Frau ist, dann war sie ein Mann und dann hat sie betrogen. Der Gerichtsmediziner veranlasst jetzt eine genetische Untersuchung, also weil er eben die Wahrheit will und weil er jetzt auch irgendwie schon zu Stella und ihrer Familie schon auch hält, ne? Und wenn sie jetzt nicht eindeutig ein Mann ist, dann hat sie ja auch nicht bewusst betrogen. Er macht dann eben diese genetische Untersuchung. Das ist Anfang der 80er noch ein total neues Prozedere und braucht auch sehr lange. Und eben da kommt dann das Ergebnis auch raus, dass sie sowohl XX als auch XY-Chromosomen hatte und dass sie eben intersexuell war. Bei der Frage, wie weit Stella sich dessen jetzt selbst überhaupt bewusst war, ist es auch ein bisschen unsicher, weil einerseits wurde eben empfohlen, dass intersexuelle Kinder weiblich erzogen werden und dass man ihnen auch nie davon erzählen sollte, dass sie intersexuell sind. Ja? Stella hat natürlich gesehen, dass sie anders aussieht als andere Frauen.
Aber war das so? Hat man zu dieser Zeit jetzt irgendwie auch schon gemeinsame Sportduschen oder sonst was gehabt? Oder konnte man sich da abkapseln?
Sie konnte sich abkapseln, aber eben auch indem sie bewusst gesagt hat, ich dusche nicht in Gemeinschaftsduschen. Also es gab diese Gemeinschaftsduschen, das war auch üblich. Sie hat sich aber eben so sehr zurückgezogen, dass sie dort nicht geduscht hat. Sie hat immer auf Einzelzimmer bestanden. Das heißt, es kann durchaus sein, dass sie sich ihrer Intersexualität bewusst war. Es kann aber auch sein, dass sie sich nur für anders gehalten hat und geschämt hat. Also wie weit sie jetzt wirklich wusste, was mit ihr los ist, kann man eigentlich so nicht sagen. Sie wurde ja auch ihr Leben lang, hat es immer wieder geheißen, dass sie schaut aus wie ein Mann und sie ist wie ein Mann und vielleicht ist sie in Wahrheit ein Mann. Also sie hat damit schon immer irgendwie kämpfen müssen. Das war sicherlich auch ein schwieriger Kampf, den sie da hatte.
Du, und dieser Ehemann, den sie hatte, oder weiß ich nicht, ob sie sich je scheiden haben lassen, hat der sich dann irgendwie danach dazu geäußert? Also, weil der wurde ja sicher auch befragt, oder?
Genau, der wurde auch befragt. Der hat sich auch dazu geäußert und hat gesagt, dass er nichts davon wusste, dass er davon nichts mitbekommen hätte. Und das, obwohl sie in ihrer doch nur kurzen Ehe, aber doch intime Momente hatten. Wobei halt damals in den 50er Jahren es natürlich immer das Licht aus war. So, aber er hat weiterhin gesagt, er hätte davon nichts gewusst. Interessant ist auch, dass damals 1936, als Stella gegen Helen Stevens angetreten ist und Helen damals gewonnen hat, dass damals ein polnischer Reporter Helen gegenüber den Vorwurf erhoben hat, dass sie ein Mann und keine Frau sei. Und Helen Stevens musste dann tatsächlich auch sich einem Geschlechtstest unterziehen, in dem aber ihre weibliche Identität bestätigt wurde.
Spannend.
Voll spannend. Und wenn es umgekehrt gewesen wäre und Stella den Geschlechtstest hätte machen müssen und daraus gekommen wäre, dass sie vielleicht nicht eindeutig eine Frau oder keine Cis-Frau ist, oder je nachdem, wie die das damals in den 30er Jahren irgendwie gedeutet hätten, was sie da gesehen hätten, hätte es halt auch sein können, dass da ihre Karriere sofort beendet gewesen wäre und alle ihre Titel ihr aberkannt worden wären.
Echt?
Das mit dem Titel aberkennen ist auch jetzt nach ihrem Tod wieder Thema. Und zwar die Enkelgeneration von Stellas Rivalinnen in den 30er Jahren. Die reichen jetzt Petitionen beim IOC ein und wollen eben, dass die Medaillen aberkannt werden.
Die Enkel von der Helen?
Nein, nicht von der Helen konkret, sondern von allen möglichen Frauen, die gegen sie verloren haben.
Okay.
In den 30er Jahren. Sie hat ja da gegen alle gewonnen. Und da gibt es dann halt irgendwie so die nachfolgende Generation oder die übernächste Generation, die dann sagen, ja, Moment, aber da ist ja dann ein Mann gegen unsere Großmütter gelaufen. Na, wenn da kein Mann mitgelaufen wäre, hat vielleicht meine Oma gewonnen. So in die Richtung ist da die Argumentation. Der IOC entscheidet sich allerdings dagegen, die Preise abzuerkennen, weil es zu dieser Zeit keine biologischen Gender-Einteilungen von Athletinnen gab.
Verstehe, okay.
Dieser ganze Skandal, der da aufgekommen ist, dieses ganze Thema, das rettete in gewisser Weise den Mördern von Stella das Leben. Es war nämlich 2 Monate vor dem Verbrechen in Ohio die Todesstrafe wieder eingeführt worden. Aber der Gerichtsmediziner, der wollte den Fall so schnell wie möglich abschließen, auch um der Familie diese, unter Anführungszeichen, Peinlichkeit zu ersparen. Und hat dann auch sich mit den Strafverfolgungsbehörden da in Verbindung gesetzt. Und die handelten dann deshalb einen Deal mit den Mördern aus. Das heißt, die Mörder bekannten sich zwar für schuldig, sie haben dafür nur lange Gefängnisstrafen bekommen und nicht die Todesstrafe.
Ja, also finde ich jetzt nicht schade oder so. Also Todesstrafe ist, glaube ich, jetzt nicht was, was wir uns wünschen würden.
Die Räuber wurden ja trotzdem zur Rechenschaft gezogen. Die sind ins Gefängnis gekommen, die haben das gestanden. Also ich finde das schon gerecht genug.
Na, geh auf.
Ich habe jetzt noch ein bisschen Zusatzinfo mitgebracht. Zu Stellas Hochzeit, sage ich jetzt mal, wo sie am meisten sportlich aktiv war, gab es eben noch keine geschlechtsüberprüfenden Untersuchungen im Frauensport. Aber das ist schon ein großes Thema, und zwar bis heute. Ab den 60er Jahren kam es dann nämlich immer wieder zu verpflichtenden Geschlechtstests im Frauensport. Und zu jener Zeit wurden nämlich verschiedene Athletinnen der Sowjetunion und aus mehreren Ländern Osteuropas verdächtigt, Männer zu sein. Die Tests bestanden da ganz am Anfang aus sehr einfachen körperlichen Untersuchungen, wo die Frauen nackt vor einem Ärztegremium standen und dann die Genitalien abgetastet wurden, um zu schauen, ob wirklich eine echte Vagina vorhanden ist. Und das ist natürlich eine sehr demütigende und übergriffige und herabsetzende Untersuchung, gerade noch, wenn sie verpflichtend ist und wenn sie keinen wirklich medizinischen Zweck erfüllt. Und deshalb gab es dann schon Proteste von einigen Ländern. Der IOC reagiert auf jeden Fall auf diese Kritik und schon im nächsten Jahr gibt es dann eine weniger aufdringliche Technik. Da geht es dann nämlich um Abstriche auf der Wangeninnenseite, wo dann Geschlechtschromosomen getestet werden. Genau, es gab im Laufe der Jahrzehnte, seit damals bis heute, eben viele Diskussionen über dieses Thema und auch viele Anpassungen der Regeln und auch der Methoden. Neue Vorschriften wurden bei den Olympischen Spielen nach 1996 eingeführt, die es Transathletinnen nach einer geschlechtsangleichenden Operation ermöglichten, an Olympischen Spielen teilzunehmen. Aber eben diese Kontroverse ist bis heute irgendwie Thema. Es war nämlich immer weniger Thema, wenn jetzt ursprünglich weiblich gelesene Sportlerinnen nach einer Angleichung dann in Männerwettbewerben antreten wollen. Das war kein Problem, aber umgekehrt, wenn eben von den Chromosomen her männliche SportlerInnen dann bei Frauenwettbewerben antreten möchten, weil da eben immer dieses, ja, die sind ja viel stärker und dann haben die anderen keine Chance. Inzwischen hat man sich darauf geeinigt, das irgendwie das mit Hormontest und mit Hormonlevel zu machen. Auch da gibt es aber, dann kommt es zu Schwierigkeiten, weil es eben diesen Hyperandrogenismus gibt, also dass auch Cis-Frauen teilweise so ein hohes Testosteron haben und dann verlangt wird, dass Athletinnen durch Medikamente ihren Testosteronspiegel regulieren, damit sie teilnehmen können. Wir haben eben vorher gehört, in den 60ern war das immer so ein Thema mit Sportlerinnen aus der Sowjetunion. Inzwischen ist das ein Thema, das vor allem Sportlerinnen aus dem globalen Süden betrifft. Die stehen sehr im Fokus von diesem Geschlechtstest und werden durch diese auch geschädigt. Wenn Frauen im Rahmen der Vorschriften überprüft und zu einer ärztlichen Untersuchung gezwungen werden, bedeutet dies, dass der Frauenkörper auf der Grundlage von willkürlicher Definition von Weiblichkeit und auch von rassistischer Stereotypen kontrolliert wird. Und deshalb gibt es schon diese Forderung einfach, dass die Sportgremien diese Vorschriften streichen sollten und diese medizinisch unnötigen Eingriffe bei Frauen einfach streichen sollten und die Frauen einfach weiterhin an Wettkämpfen teilnehmen können.
Kann bitte einmal irgendjemand an die Frauen denken?
Ja, also es ist nach wie vor ein großes Thema und eigentlich sogar immer mehr, weil es auch immer mehr Athletinnen und Athleten gibt, die auch offen über ihre Intersexualität oder ihre Transidentität oder so sprechen und da auch mehr fordern, dass sie teilnehmen wollen und dass sie da nicht diskriminiert werden wollen. Aber hiermit sind wir jetzt am Ende des spannenden Lebens von Stella Walsh.
Sehr spannendes Vibesbild hast du dir da rausgesucht. Vibesbild mit Sternchen dieses Mal.
Genau, endlich wieder mal mit Sternchen. Das war mir ein Anliegen. Aber das heißt, wir sind jetzt bereit für den zweiten Teil und springen da jetzt einfach mal schnell hin.
Mesdames et Messieurs, nun zum Porträt eines Frauenzimmers, einer Vibesperson, einer Evenstochter.
Das Thema, das wir jetzt diese Woche besprechen wollen, ist so ein bisschen hingebogen zur Biografie. Normalerweise ist es ja immer recht eindeutig. Weiß nicht, da geht es um eine Frau, die hat einen BH erfunden, dann geht es nachher um Busen. Es geht um, weiß nicht. Also normalerweise ist es immer recht klar, warum dieses Thema gewählt ist. In dem Fall habe ich so ein bisschen...
Du wolltest jetzt unbedingt das Wort Busen einbringen, oder?
Ich wollte einfach nochmal Busen sagen. Bei dem heutigen Thema habe ich ein bisschen herumgebastelt. Also wir wussten, wir wollen dieses Thema besprechen, weil es einfach gerade top aktuell ist.
Ja.
Ich wusste auch, dass ich dieses Vibesbild irgendwann machen möchte. Mhm. Aber die einzige Verbindung ist jetzt, dass,
der Sport.
Dass es um Sport geht und um Sportgroßveranstaltungen. Ja. Das ist die Verbindung, aber das reicht als Verbindung, finde ich. Auf jeden Fall, es geht hier jetzt eben nicht um die Olympiade und es geht nicht um Marathon oder ähnliche Wettbewerbe, sondern es geht, wie ihr euch vielleicht denken könnt, um die Männerfußball-Weltmeisterschaft in Katar, die jetzt diese Woche begonnen hat.
Zum Zeitpunkt der Folgenaufnahme sind wir noch nicht ganz angekommen beim Start der WM. Das heißt, wenn in der Zwischenzeit schon was passiert ist, was jetzt in diesem Podcast noch nicht angesprochen wird, dann liegt das daran, dass wir nicht so gut in die Zukunft schauen können. Wir versuchen es zwar immer, aber...
Hier nun eine kleine Botschaft aus der Zukunft. Inzwischen haben mehrere Spiele stattgefunden. Eines davon war Iran gegen England. Und ihr habt es sicher alle mitbekommen, die iranische Mannschaft hat geschlossen verweigert, den Text der eigenen Nationalhymne zu singen. Damit haben sie ein klares Zeichen gegen das Regime in ihrem Land und für die Proteste gesetzt. Und das, obwohl sie dafür Sanktionen und Gefängnis im eigenen Land erwarten müssen.
Meine Fresse, die war aber mutig.
Ich möchte zuerst einmal ein bisschen was über Katar erzählen und wie es dazu kam, dass die WM dann überhaupt dort stattfindet. Katar ist ein Emirat in Vorderasien. Es liegt an der Ostküste der arabischen Halbinsel am Persischen Golf. Katar hat etwa 2,7 Millionen Einwohner. Davon sind aber nur rund 10% Staatsangehörige Katars. Das heißt, die riesengroße Mehrheit, nämlich 90%, der Gesamtbevölkerung des Landes machen Arbeitsmigranten und Arbeitsmigrantinnen ohne katarische Staatsbürgerschaft aus. Da wird die Vero auch nochmal dann genauer drauf zu sprechen kommen. Das ist auf jeden Fall die höchste Quote an Arbeitsmigrantinnen auf der ganzen Welt. Und die meisten dieser Arbeitsmigrantinnen kommen aus Süd- oder Südostasien. Und damit machen Südasiaten die Hälfte der Einwohner Katars aus. Seit 1971 ist Katar vollständig unabhängig vom Vereinigten Königreich und seither wird es eben durchgehend autoritär als absolute Monarchie regiert. Die Staatsreligion ist der Islam und die Scharia ist die Hauptquelle der Gesetzgebung, also die islamische Gesetzgebung, Gesetzauslegung. Die Menschenrechtslage im Land gilt als sehr, sehr kritisch und besonders eben in diesem Niedriglohn-Migrantensektor herrschen sehr menschenunwürdige Zustände. Außerdem steht der Staat in den letzten Jahrzehnten auch immer wieder aufgrund seiner Unterstützung der Muslimbrüder und anderer radikal-islamischer Gruppen wie zum Beispiel der Hamas in der Kritik. Jetzt kommen wir zur WM. Die Hauptstadt von Katar, Doha, bewarb sich erstmals um die Ausrichtung eines der drei weltgrößten Sportereignisse, und zwar um die Olympischen Sommerspiele 2016. Wie wir mitbekommen haben, die haben sie nicht gekriegt, die sind schon vorbei, die haben schon stattgefunden und nicht in Katar. Nachdem das nicht geklappt hat, bewirbt sich also Katar um die Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Diesmal erfolgreich und im Dezember 2010 wird es bereits bekannt gegeben, dass die WM dort stattfinden wird. Das Emirat setzt sich dagegen andere Bewerbungen aus Australien, Japan, Südkorea und den USA durch. Insgesamt wurde für die Weltmeisterschaft 2022 der Einsatz von 8 Fußballstadien in 5 Städten geplant. Katar ist somit das erste muslimische und arabische Land, das eine Weltmeisterschaft im Männerfußball ausrichtet. Aber die Kontroversen um diese Ausrichtung der Weltmeisterschaft reißen eben nicht ab seit 2010. Ein Punkt, der zum Beispiel auch immer wieder Thema ist, dass das ja eigentlich ein Sommerereignis ist. Ja? Aber relativ bald war dann klar, okay, da hat es im Sommer, hat es dort irgendwie 45 Grad plus in einer ganz, ganz krass, also eine ganz krasse Hitze, auch mit großer Trockenheit, wirklich unerträglich. Da kann niemand Fußball spielen. Und so wurde dann zum Beispiel im März 2015 das Ereignis dann in den Winter verlegt, was natürlich den Spielplan aller nationalen und internationalen Vereinsligen beeinträchtigt. Also es war nicht vorgesehen, dass diese WM jetzt im November, Dezember eben stattfindet. Das ist wirklich nachträglich verschoben worden, war aber eigentlich von vornherein absehbar, dass man im Sommer in Katar nicht Fußball spielen kann. Jetzt komme ich zur Vergabe. Es wurde eben die 21. und 22. Fußball-Weltmeisterschaft eben damals 2010 gemeinsam verkündet, und zwar im FIFA-Hauptquartier in Zürich. Nach Beendung dieser Verkündung war dann klar, dass die WM 2018 in Russland und 2022 in Katar stattfinden wird. Die FIFA ist ja, wie wir wissen, immer wieder international wegen Korruptionsvorwürfen in der Kritik. Aktuell laufen auch gerade in den USA Korruptionsprozesse gegen die FIFA. Das ist jetzt kein besonders transparenter und gemeinnütziger Verein, kann man, glaube ich, so sagen.
Das FBI untersucht die FIFA gerade.
Genau, ja.
Also das
genau.
Ist, also da muss man sich mal vorstellen, wie weit man gehen muss, dass man von FBI untersucht wird und
ja,
das
ja,
FBI voll. Sich deine Akten anschaut.
Dass sich sowas nicht schämt.
In diesem Jahr 2010 hätten 24 FIFA-Leute bei der Vergabe abstimmen dürfen, wo die WM denn hingeht. Zwei davon wurden allerdings dabei gefilmt, wie sie ihre Stimme verkaufen wollten oder es getan hätten. Das war irgendwie gefaked von Journalisten und zwei von diesen FIFA-Leuten sind da eben drauf eingestiegen und hätten für die USA gestimmt, wenn das Geld gestimmt hätte. Das heißt, die restlichen 22 konnten dann abstimmen, von denen stimmten 14 für Katar. Und inzwischen ist aber doch mehr oder weniger klar, dass auch unter diesen sehr viele Geld bekommen haben. Einer von denen, die da ziemlich sicher Geld bekommen haben, ist Michel Platini. Er wollte ursprünglich eigentlich für die USA stimmen, hat dann aber 10 Tage vor der Abstimmung eine Einladung in den Élysée-Palast bekommen auf ein Mittagessen mit dem damaligen Präsidenten Sarkozy und dem heutigen Emir von Katar. Nach dem Mittagessen war er dann doch überzeugt, dass Katar eine gute Entscheidung für die WM wäre und sein Sohn hat danach einen Spitzenposten als Europamanager bei einem katarischen Staatsfonds bekommen. Viele Kritikpunkte sind seitdem, dass bekannt wurde, dass die WM dort stattfinden wird, immer wieder im Raum und werden immer wieder heiß diskutiert. Und diese Kritikpunkte wollen wir jetzt auch der Reihe nach mal vorstellen.
Oh, immer dieser Scheiß im Ansten!
Die meisten meiner Informationen habe ich heute aus dem Podcast Ausverkauft, der quasi gemeinsam von Spotify und dem Spiegel gestartet wurde oder rausgebracht wurde. Das sind die Spiegeljournalisten, die damals 2015 das sogenannte Sommermärchen, als die WM in Deutschland stattgefunden hat, da eben drauf gekommen sind, dass es eben auch schon zu Korruption gekommen ist und wo es wohl Journalisten gab, die rausgefunden hatten, dass die WM immer gekauft wird und dass das immer schon so ein Ding war. Das heißt, ich will jetzt gar nicht alles, also ich kann gar nicht alles benennen, was da drinnen vorkommt, aber ich möchte euch nur darauf hinweisen, dass wenn euch die Thematik noch näher interessiert, dann hört euch diesen Podcast an, auch wenn ihr keine Fußballfans seid. Es hört sich mehr wie so ein True-Crime-Podcast an, wenn du mich fragst. Also ich war, die ersten 2 Folgen war ich so, what?
Ja total, stimmt. Ja, ging mir auch so.
Es war so ein, oh mein Gott, das ist ja, also Mafia und also verrückt, was da alles abgeht. Deswegen, es würde auch den Rahmen hier heute sprengen. Von dem her, ich wollte das deshalb jetzt auch nochmal kurz zusammenfassend sagen, weil oft dieser Kommentar kommt von wegen, die WM hätte nie nach Katar gehen dürfen, wer hat sowas bestimmt, das ist alles so korrupt, die WM gehört nach Europa oder nach Amerika oder wo auch immer und das wird alles quasi abgeschoben in eine Richtung von wegen in Afrika, in den Emiraten und so sind sie korrupt und bei uns nicht. Und
ja, das ist schon die FIFA selber, die so korrupt ist. Ja.
Es ist schon die FIFA selber.
Immer und in der Schweiz.
Genau, und diese Fußballclubs, unter anderem auch Bayern München, das Wort fällt relativ oft in diesem Podcast. Ich will nicht näher darauf eingehen, weil ich jetzt niemanden das Phantom kaputt... Genau, und Paris Saint-Germain, genau, kommt auch sehr oft vor. Also es hat Deutschland wohl auch wesentlich damit zu tun, dass diese WM in Katar stattfindet. Mhm. Also das war jetzt nicht irgendwie die Entscheidung von ein, zwei arabischen Sultans oder sowas, sondern es war ganz gezielt eine Entscheidung von Funktionären und eine gekaufte Entscheidung von Funktionären.
Na, kannst du vorstellen.
Wie die Stefanie das vorhin schon sehr eindeutig angekündigt hat, für mich werde ich jetzt über die ArbeitsmigrantInnen in Katar sprechen. So viel schon mal vorweg. Es wird auch um viele Todesvorfälle gehen und von dem her, wenn das was ist, was euch eher nicht gut tut und was etwas in euch auslöst, wie immer einfach vorspringen, bis ihr Stefanis angenehme Stimme wieder hört. Es berichtet in diesem Podcast ein Aktivist, der früher mal bei Amnesty International war und der von sich aus gesagt hat, er hat viel gesehen, er hat bei Al-Qaida recherchiert, er hat bei den Taliban recherchiert, er hat mitbekommen, wie Frauenaktivistinnen umgebracht werden, all das, aber das, was er in Katar erlebt hat, hat ihn richtig schockiert. Stefanie hat vorhin auch schon erklärt, dass 90% der Menschen in Katar ArbeitsmigrantInnen sind. In erster Linie Männer, die dort arbeiten, auch junge Körper, aber auch diese jungen Männer haben ein Maximum an Arbeit, was man verrichten kann, bevor man einfach umfällt. Die offizielle Zahl der zu Tode gekommenen Arbeitenden in Katar ist 3 Tote auf WM-Baustellen, beziehungsweise eine katarische Behörde gibt an, seit 2015 insgesamt 35 ArbeiterInnen, die beim Bau von WM-Projekten gestorben seien. Das sind aber nur die offiziellen Zahlen aus Katar. Menschenrechtsorganisationen finden eine andere Zahl. Deswegen kommt es auch 2021, letztes Jahr, zu einem Streit. Und diese Zahl lautet 6.500, von der auch noch viele sagen, sie ist entweder zu hoch oder zu klein. Viele sagen, sie sei tatsächlich auch zu klein, denn sie bezieht nicht alle Gastarbeitenden aus allen Ländern mit ein. Das Orge ist, dass wenn du jetzt denkst, 6.500, das ist irgendwie so eine, ja, es ist eine hohe Zahl, aber man sieht jetzt nicht jedes einzelne Gesicht, man sieht jetzt nicht jeden einzelnen Menschen, der dahinter steht. Aber das Orge ist, das sind halt wirklich Menschen, die nach Katar gekommen sind, um dort Geld zu verdienen, um Geld für ihre Familien zu sammeln. Jugendliche und junge Männer vor allem, die gehofft hatten, Geld zu ihren Kindern, zu ihren Müttern, Vätern zu bringen und das große Geld zu machen, indem sie, oder das große Geld, aber zumindest einfach ein Geld zu machen und Geld zu verdienen, damit sie zurückkommen können und ihren Familien helfen können.
Vor allem ist es so, die 6.500 Menschen, das sind mal die, die gestorben sind. Es ist eben immer so ein bisschen, wie man dann irgendwie zählt, was für Parameter man dazu nimmt, weil eben es sind ja nicht nur Stadien gebaut worden, es wurde ein Metrosystem komplett neu gebaut. Also es waren einfach Dinge, die da vielleicht nicht mit eingerechnet sind oder bei anderen Sachen nicht mit eingerechnet sind. Und diese 6.500 sind ja jetzt auch ausschließlich die Leute, die gestorben sind, dass da viele Leute irgendwie Hitzeschläge hatten, dass sie zusammengebrochen sind, dass die Schäden haben für den Rest ihres Lebens oder zumindest
auch psychische
irgendwie
Schäden,
ja, zumindest traumatisiert auch sind alle. Ja.
Das ist nicht mit einberechnet. Ja.
Das ist noch nicht mit einberechnet. Und ist es eben auch, dass diese Arbeitsbedingungen einfach wirklich eine Form der modernen Sklaverei sind, weil die Leute, die kommen eben, wie die Vero gesagt hat, um im reichen Katar genug zu verdienen, um ihre Familien zu Hause zu unterstützen. Es werden ihnen aber dann die Pässe abgenommen. Es gibt keine Möglichkeit für sie, Katar zu verlassen, zu kündigen oder die Arbeit zu beenden, ist ein Verbrechen. Und eben diese Hitze, in der sie da im Sommer arbeiten müssen, ist halt einfach unerträglich. Und die Zustände, die Arbeitsstunden, die sie machen, das ist einfach alles way, way too much. Ja. Also das hat nichts mit irgendwie geregelter Arbeit zu tun.
Ja, diese offiziellen Zahlen kommen vermutlich auch nur daher, dass die Todesursache Herzfehler oder sowas eingetragen werden. Das heißt, wenn es ein Arbeitsunfall war und du halt tatsächlich einen Arbeitsunfall hattest, der dich zu Tode gebracht hat, dann ist es vielleicht eine Möglichkeit, dass du eingetragen wirst als Gastarbeitender, der einen Arbeitsunfall hatte.
Aber ja, da können sie es dann auch nicht mehr anders nennen. Hm?
Genau, aber wenn du in der Hitze einfach zusammengebrochen bist, so wie die Stefanie das vorhin erklärt hat, dann wird oft eingetragen Herzfehler oder sowas, ohne weitere Untersuchungen. Und da gibt es auch schon eine Behörde in Katar, die einfach so Totenscheine ausstellt, was schon komplett zur Routine geworden ist. Also das ist da einfach schon so. So häufig kommt das vor, dass du eine extra Behörde hast, die dir die Totenscheine ausstellt. Ja.
Wirklich?
so viel zu den tragischen Toten in Katar, wie viele es letztlich sind und wie viel Trauma da verursacht wurde, können wir leider noch nicht genau sagen. Wir hoffen natürlich, es bleibt jetzt mal dabei und es kommt die ganze Wahrheit noch ans Licht. Was man noch sagen kann, ist, dass es ja nicht nur verwunderlich ist, dass in Katar eine Weltmeisterschaft stattfindet und dass das von den FIFA-Funktionären so beschlossen wurde. Aber was hat Katar davon, dass dort eine Fußball-WM ausgetragen wird und dass das zu einem Land wird, das den Fußballsport jetzt so umarmen soll und sich da quasi fest positionieren soll als teilnehmendes Land? Und das hat wohl vor allem auch einen politischen Hintergrund, weil die umliegenden Länder wie Saudi-Arabien eine Bedrohung darstellen könnten. Also es hat vor allem einen politischen Hintergrund, weil Katar sich denkt, in dem Moment, wo die ganze Welt auf Katar schaut und in dem Moment, wo die ganze Welt sich mit diesem kleinen Land befasst, werden sie nicht von umliegenden Ländern angegriffen, weil da die politische Situation auch schon sehr angeheizt war mit Saudi-Arabien und so weiter. Also es wäre nochmal ein extra Themenblock, die ganze politische Situation dort unten, aber nur, dass ihr Bescheid wisst, dass das eben auch einen politischen Hintergrund hatte, warum Katar wollte, dass sie gesehen werden und dass die WM eben dort ausgetragen wird.
Genau. Sie wollen gesehen werden, sie wollen sich so ein bisschen unentbehrlich machen, einfach aufgrund dessen, dass wenn da irgendwie was ist, dass sie dann auch Allianzen quasi zu anderen Ländern haben. Und natürlich ist auch ein Punkt, dass sogenannte Sportswashing, dass einfach auch eben Missstände, Negativschlagzeilen überdeckt werden sollen mit positiven Schlagzeilen, die den schönen Sport beschreiben. Das ist natürlich auch ein Punkt. Ein weiteres Thema, das jetzt auch gerade sehr in den Medien ist, ist Katar und die Frauenrechte beziehungsweise Katar und die LGBTQIA+-Rechte. Auch da sieht es nicht so besonders gut aus. Ich möchte neben dem Podcast, den Vero schon empfohlen hat, außerdem Geheimsache Katar empfehlen. Das ist so eine halbstündige Doku auf dem ZDF, die kam jetzt vor ein paar Tagen raus. Fasst auch das gesamte Thema nochmal sehr gut und anschaulich zusammen und bringt so alle Aspekte nochmal mit rein. Kann man sich gut anschauen, auch wenn man eben nicht so Fußballfan ist. Und in dieser Dokumentation ist es auch passiert, was jetzt eben gerade hohe Wellen schlägt, nämlich dass der katarische WM-Botschafter und frühere Fußballnationalspieler Khalid Salman Homosexualität als geistigen Schaden bezeichnet hat, nämlich direkt im Interview mit dem Moderator dieser ZDF-Dokumentation.
So arg, einfach nur ja, arg.
Es ist mega arg, aber es war, wenn man die Gesetze von Katar liest, ist es jetzt nicht überraschend. Also ich finde es arg, dass er es sagt und es ist krass, dass das jemand auch so einfach so im Fernsehen sagt. Aber ihr könntet alle seit 12 Jahren wissen, dass dieses Land verdammt homophob ist und dass dort Homosexualität unter Strafe steht. Ja. Er sagt, während der WM werden viele Dinge hier ins Land kommen. Lasst uns über Schwule reden. Das Wichtigste ist doch, jeder wird akzeptieren, dass sie hierher kommen, aber sie werden unsere Regeln akzeptieren müssen. Und er hat vor allem Probleme damit, wenn Kinder Schwule sehen, weil sie dann auch schwul sein könnten, würden, wenn sie das sehen. Schwul sein sei Haram, also eine Sünde. Und es sei ein geistiger Schaden. Der Pressesprecher des WM-Organisationskomitees unterbricht dann sofort dieses Interview, aber es wurde einfach schon gesagt, was gesagt wurde. Homosexualität ist ja tatsächlich in Katar verboten und es ist mit einer Strafe von bis zu 7 Jahren Gefängnis sowie der Möglichkeit der Todesstrafe für Muslime nach dem Scharia-Recht zu ahnden. Es gibt jetzt keine bekannten Fälle, wo wirklich die Todesstrafe wegen Homosexualität angewandt wurde, aber sie steht da, also es wäre möglich. Und zu diesen Haftstrafen kommt es durchaus häufiger. Die katarische Regierung erkennt demnach weder gleichgeschlechtliche Ehen noch eingetragene Lebenspartnerschaften an, noch erlaubt sie den Menschen in Katar, sich für LGBTQIA+-Rechte einzusetzen. Und auch um die Frauenrechte ist es ziemlich schlecht bestellt. um jetzt noch mal im Fußballthema zu bleiben, bei der Bewerbung für die WM 2022 hat Katar explizit damit geworben, Frauenfußball zu fördern. Beziehungsweise ist das auch eine Voraussetzung für eine Bewerbung, dass im Land Frauenfußball existiert, gefördert wird und praktiziert wird. Und erlaubt ist auch. Ja. Mhm. Sie haben das auch gesagt, dass sie das machen und fördern und dass es das dort gibt. Es gab auch anfangs Bemühungen, aber dieses katarische Frauenteam ist 2014 einfach verschwunden. Also 4 Jahre, nachdem bekannt wurde, dass dort die WM stattfinden kann. Es haben prinzipiell Frauen dort nicht genügend Schutz bei häuslicher Gewalt und auch Scheidungen sind erschwert für Frauen. Es sind auch, wenn es um Entschädigungszahlungen zum Beispiel geht, so, dass der Tod einer Frau nur halb so viel Entschädigung bedeutet wie der Tod eines Mannes. Also es sind einfach Frauen weniger wert, nicht nur gesellschaftlich vom Gefühl her, sondern einfach auch wirklich reell in Zahlen.
Ich bilde mir auch aus deinem Statistikenbuch mir gemerkt zu haben, dass du ja in einer der ersten Folgen schon vorgestellt hattest, dass Katar auch eines der Länder ist, wo Vergewaltigung in der Ehe auch nicht als Vergewaltigung angesehen wird, sondern dass dass die Frau da einfach als Eigentum des Mannes gilt, beziehungsweise für sexuelle Dienste zu leisten hat.
Genau, also in der Ehe gibt es quasi keine Vergewaltigung und auch wenn es um Vergewaltigungen außerhalb der Ehe geht, ist das Gesetz so, dass der Vergewaltiger nur zu behaupten braucht, dass der Sex einvernehmlich war und schon ist diese Anzeige der Vergewaltigung vom Tisch, weil automatisch dem Mann geglaubt wird. Also es gab 2016 zum Beispiel einen Fall, wo eine 22-jährige niederländische Touristin der Polizei von Katar ihre Vergewaltigung meldete. Ihr mutmaßlicher Vergewaltiger behauptete jedoch, dass der Sex einvernehmlich gewesen sei. Das katarische Gericht nahm die Behauptung des Mannes als Tatsache an und die Frau wurde des außerehelichen Geschlechtsverkehrs für schuldig befunden, kam für 3 Monate in Haft und musste eine Geldstrafe bezahlen. Ihr mutmaßlicher Vergewaltiger wurde zu einer Strafe von 100 Peitschenhieben wegen außerehelichen Geschlechtsverkehrs und 40 Peitschenhieben wegen Alkoholkonsums verurteilt. Also, wie krass ist das? Ne? Da gehst du zur Polizei und meldest deine Vergewaltigung und dann sagt er einfach so, die wollte das doch eh. Und automatisch bist du nicht nur eine Lügnerin, sondern auch halt wirklich vor dem Gesetz schuldig des außerehelichen Geschlechtsverkehrs und wirst auch noch verhaftet und bestraft. Es ist unglaublich.
Alter.
Es sind auch Frauen, also eigentlich immer in Form unter Vormundschaft eines Mannes, zuerst des Vaters, dann später des Ehemannes oder des Bruders. Es lockert sich zwar so ein bisschen was, aber trotzdem zu wenig einfach. Also Frauen dürfen unter 25 nicht ohne Vormundschaft, Begleitung der Vormundschaft verreisen zum Beispiel. Sie sind quasi ans Haus gebunden und dort gefangen. Es gibt wenig Möglichkeiten, zum Beispiel Sport zu machen oder rauszugehen, Kontakte zu haben, Kontakte zu anderen Männern, mit denen man nicht verwandt ist, sind sowieso untersagt. Also ja, es ist einfach, es steht sehr schlecht um die Frauenrechte in Katar. Katar meldet sich jetzt natürlich schon auch immer wieder zu Wort, wenn es da um diese Anschuldigungen geht. In letzter Zeit auch ziemlich eingeschnappt und verschnupft. 2 Wochen vor Beginn der Fußballweltmeisterschaft in Katar hat sich die Regierung in Doha verärgert über die Kritik aus der Bundesregierung in Deutschland gezeigt. Sie spricht von Doppelmoral, weil natürlich einerseits das Geld genommen wird, andererseits jetzt hier Sachen angeprangert werden. Tatsächlich sind das alles Dinge, die vorher klar waren. Es ist klar, was das für ein Staat ist und es ist klar, wie da regiert wird und um was es den Leuten da geht, wie die Werte dort sind. Und dann die Entscheidung zu treffen, dort so ein internationales Event abzuhalten, die ist einfach vor 12 Jahren getroffen worden und da braucht man jetzt auch nicht rumheulen, so wird gesagt. Ja.
Es war ein Botschafter auch aus Katar bei einer Besprechung vor kurzem, der da ziemlich, wie du sagst, angepatzt oder sehr beleidigt zurückgeredet hat und gesagt hat, ja, wenn euch was stört, dann hättet ihr von Anfang an was sagen sollen. Und wenn du keine Ahnung hast, genau, und wenn du keine Ahnung hast, wovon du sprichst, dann shut up, so in die Richtung. Aber bevor du nicht in Katar warst und das gesehen hast, dann sollte man nichts darüber zu sagen haben. Vor allem schaut ja niemand nach Dubai und niemand schaut in die anderen Länder und bla bla bla. Und halt so klassische Fall von Whataboutism, ganz genau so.
Ja.
Mansplaining.
Also für alle, die diesen Begriff vorher noch nicht gehört haben, das ist quasi, wenn man dir etwas vorwirft, dass du etwas falsch gemacht hast. Wenn ich jetzt zu Stefanie sage, boah, Stefanie, du hast mir meinen Schnitzel weggegessen.
Und ich sage dann darauf, du hast neulich die Klobrille oben gelassen. Darüber redet wieder keiner.
Ja, genau. Dann ist das Whataboutism.
Dann ist die Vero ein Opfer von Whataboutism geworden.
Genau.
Und rechtfertigt sich dann wegen der Klobrille.
Genau. Heute wieder neue Begrifflichkeiten gelernt mit euren Vibesbildern. Also Whataboutism und Sportswashing.
Widerliche Vibesbilder.
Wenn ihr euch jetzt fragt, wie soll man denn jetzt damit umgehen, damit, dass diese WM dort ist, weil einerseits eben, es war lang genug vorher absehbar, jetzt zu handeln, ist irgendwie zu spät, es wird dort stattfinden, es findet gerade dort statt, wie verhält man sich denn jetzt da dazu? Ich persönlich bin der Meinung, dass man diese Verantwortung nicht den Spielern selbst überstülpen sollte, weil auch immer wieder so Stimmen laut werden mit, ja, da muss man doch dann irgendwie sagen, ich will da nicht spielen, dann muss man da zurücktreten oder ganze Mannschaften sollen zurücktreten oder so. Ja. Ich finde das tatsächlich nicht richtig, das zu fordern, weil das ja auch jetzt junge Spieler sind, die jetzt irgendwie Karriere machen. So groß ist das Zeitfenster nicht. Bei Stella war das Zeitfenster, wo du sportlich erfolgreich sein kannst, sehr lang, aber prinzipiell ist es nicht zu lang. Ich finde das zu viel verlangt zu sagen, fahrt einfach nicht hin, spielt nicht mit, macht bei der WM nicht mit. Außerdem sind das jetzt junge Männer, die einfach eine Entscheidung, die vor 12 Jahren getroffen wurde, ausbaden müssen und sich dazu jetzt positionieren müssen. Natürlich finde ich es trotzdem super, wenn es irgendwie Aktionen gibt oder wenn die schon auch da irgendwie politische Haltung zeigen, aber ich würde nie verlangen, dass die nicht spielen dürfen. Aber wie die Vera uns jetzt erzählen wird, ist das auch nicht so leicht mit der politischen Haltung, die zu zeigen vor Ort.
Ja, zum Thema politische Haltung zeigen, das ist auch ein Bild, das kursiert ist vor kurzem in den Medien. Und zwar hat ein Spieler ein T-Shirt getragen, auf dem stand Human Rights for All, woraufhin die Fußballföderation dieses T-Shirt verbannt hat.
Die dänische Nationalmannschaft wollte in Katar eben dieses Zeichen setzen, indem sie diese Trainingsshirts zum Einsatz bringen wollten, aber die FIFA hat das abgelehnt mit dem Argument, man solle sich doch auf den Sport konzentrieren und nicht auf politische Botschaften. Der dänische Verband hat dann zwar noch zurückgemeldet, dass ein Slogan, der übersetzt bedeutet Menschenrechte für alle, wohl kaum eine besonders politische Propagandabotschaft wäre, sondern einfach eine Tatsache. Aber natürlich würden ihnen Geldstrafen und Sanktionen drohen, wenn sie die jetzt tragen würden. Und darum wird die dänische Mannschaft auch darauf verzichten. Wenn man sich jetzt noch fragt, was man denn selber machen kann. Es ist immer wieder jetzt das Gespräch von Boykott, das zu boykottieren. Ich finde das auf jeden Fall eine gute Idee. Ich muss aber auch fairerweise dazu sagen, mir persönlich fällt es nicht schwer, die Männer-Fußball-WM zu boykottieren, weil ich es ohnehin wahrscheinlich nicht viel geschaut hätte. Das ist natürlich ein leichtes Opfer dann für mich. Ja. Aber prinzipiell natürlich, ja, es geht da einfach um wahnsinnig viel Werbeeinnahmen. Es geht darum, dass Katar sich hier präsentieren kann und zeigen kann als offenes und tolles Land, dass es halt de facto nicht ist. Das abzuschneiden und zu boykottieren ist natürlich ein guter Weg, den jeder Einzelne und jede Einzelne gehen kann. Und man kann so zeigen, dass man das nicht in Ordnung findet, wie Arbeitsmigrantinnen zum Beispiel behandelt werden oder wie die Menschenrechte dort ausgelegt werden. Ein Gegenargument dazu ist dann immer, dass natürlich irgendwie so, wenn so der Fokus auf einem Land ist, dass die sich dann auch weniger leisten können und dass dann da auch vielleicht Menschenrechtsorganisationen angestoßen werden. Das ist aber tatsächlich in der Vergangenheit selten so passiert oder wenn dann immer nur so kurzfristig. Das ist dann, wenn das Event vorbei ist, auch wieder aus dem Augen, aus dem Sinn. Nochmal kurz zum Boykott zurück. Dieser private Boykott natürlich bringt ja etwas. Es ist auch so, dass tatsächlich doch viele Gastronomen, Gastronominnen sich jetzt auch dazu entscheiden, diesmal nicht zu übertragen, keinen Public Viewing zu machen. Da geht es auch natürlich um viel Geld für die Leute, die, weil so ein Public Viewing, so eine WM eigentlich auch immer so ein Einnahmenbooster ist. Viele verzichten da jetzt diesmal freiwillig darauf, um das nicht zu unterstützen. Und es gibt natürlich auch wieder einige Online-Petitionen, da könnt ihr euch dann gerne durchklicken. Wir werden ein paar auch in die Shownotes setzen, die auch zum Boykott aufrufen und vor allem eben nicht nur zum einzelnen privaten Boykott, sondern zu Boykott durch Regierungen aufrufen.
Genau, und wenn ihr trotzdem immer noch die WM schauen wollt, dann empfehle ich auch nochmals diesen Podcast. Die versprechen auch, dass die Zuhörenden mit Argumenten ausgerüstet werden, die in beide Richtungen funktionieren würden. Als kleinen Hinweis kann ich euch auch noch kurz über die neue Fernsehserie Das Netz was erzählen. Das Netz Spiel am Abgrund ist so ein internationales Projekt geworden, in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Ländern, produziert vom ARD und vom Servus TV interessanterweise und auch von Red Bull mitproduziert. Und zwar geht es darum eben auch um die Abgründe des Fußballs und es werden immer andere Thematiken angeleuchtet, je nach Staffel. In der österreichischen Version geht es um eine etwas futuristische Auseinandersetzung mit Doping im Fußball. In der deutschen Staffel wird vor allem Menschenhandel unter die Lupe genommen. Und im italienischen Teil geht es dann um die Fußballmafia. Ich habe mir ein Interview durchgelesen mit den beiden Regisseuren des Projekts und habe auch kurz reingeschaut in die Serie. Ich muss sagen, also der Beginn, ich schaue ja immer sehr gerne die Filme und Serien in Originalsprache und habe damit gerechnet, dass es auch deutsch sein wird. Es hat am Anfang ein bisschen übersynchronisiert gewirkt, aber vielleicht ist das einfach eine andere stilistische Form des Tons, in die ich noch hineinwachsen muss. Ich habe da gerade erst gestern Abend damit angefangen und werde mir wahrscheinlich noch mehr davon ansehen, damit ich irgendwie ein gutes Urteil davon geben kann. Ich kann nur so viel sagen, was im Artikel drinnen stand in diesem Interview. Und zwar sagt da Rick Ostermann: Wir beleuchten die kriminellen Machenschaften des Fußballverbandes. Unsere Hauptfigur Lea Brandstätter, gespielt von Birgit Minichmeier, kommt peu à peu dahinter, dass im Profifußball im großen Stil Menschenhandel betrieben wird. Ihr könnt mich gerne auf Instagram anschreiben, wie mir denn die Serie gefallen hat. Dann berichte ich euch das gerne. Und ich bin schon gespannt, was du jetzt für ein Lied für unsere Playlist ausgesucht hast.
Ich habe jetzt noch für die Playlist ein Lied rausgesucht und zwar einfach, weil ich es als Kind immer gerne gehört habe. Barcelona von Freddie Mercury und Montserrat Caballé, das zu den Olympischen Sommerspielen 1992 nochmal neu aufgenommen wurde. Und da haben wir doch den Link zu den Olympischen Spielen zu unserer Stella Walsh aus dem ersten Teil.
Sehr cool. Das ist ein cooles Lied, freue ich mich drüber.
Gut.
Gut, dann bedanke ich mich bei dir für dieses wunderschöne Vibesbild, das du uns vorgestellt hast.
Ja,
also
gerne.
Also die wunderschöne Biografie, die du vorgestellt hast.
Sehr gerne.
Und auch für die Thematik, die du dir ausgesucht hast.
Ja, die haben wir ja quasi gemeinsam ausgewählt, beziehungsweise war das ja auch von dir auch ein Wunsch, dass wir das besprechen, weil es natürlich sehr aktuell ist und auch ein großes Thema und viel Unrecht da einfach passiert. Also.
Das stimmt, ja.
Haben wir eine ganz gute Folge zusammengestellt. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir freuen uns beide über Feedback, entweder über Instagram, wie Vero schon am Anfang gesagt hat, aber auch über unsere info@vibesbilder-podcast.com Mailadresse.
Und wir freuen uns wie immer über Bewertungen, über Empfehlungen. Und auch wenn ihr die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr keine Folge mehr auf eurer Lieblingsplattform.
Genau, so ist es. Wir werden jetzt wieder zu unserer Schlussmusik ein wenig dancen.
Wir gehen tanzen, unserem Alternativprogramm zur Fußball-WM genau. Ist tanzen.
Ihr könnt entweder Fußball-WM schauen oder uns beim Tanzen zuschauen.
Genau. Gut, dann habt noch einen wunderschönen Tag, ihr lieben Bitches und Queens da draußen.
Lasst es euch gut gehen. 1, 2, 3, jump!